Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Eine Handvoll Bücher erleben in der aktuellen Corona-Situation neue Aufmerksamkeit, wie beispielsweise Albert Camus' Die Pest, das im Januar dieses Jahres 500 Mal ungefähr über den Ladentisch ging, während es sich allein in der vergangenen Woche rund 18.000 Mal in Deutschland verkauft hat. Ein weiteres, derzeit viel beachtetes Buch ist Die Wand der vor 100 Jahren geborenen Österreicherin Marlin Haushofer. Bestsellerautor Helmut Krauser beschreibt im folgenden Essay, weshalb wir Die Wand gerade jetzt wieder lesen sollten.
Den Roman Die Wand der österreichischen Autorin Marlin Haushofer habe ich bislang wohl dreimal gelesen. Es gibt nicht viele Bücher, denen ich diese Aufmerksamkeit zuteilwerden lasse. Und eher selten ist darunter das Buch einer Autorin. Was nicht misogyn klingen, sondern den Stellenwert des Buches hervorheben soll. Ich komme noch aus einer Generation, in der ein angeblicher Literaturpapst verkündet hat, dass es Frauen nicht gegeben sei, Romane zu schreiben. Die Wand war für mich immer das Paradebeispiel für die Unsinnigkeit dieses Verdikts. Es gibt kaum einen besseren Anlass als die momentane Coronavirus-Krise, um ihn in die Hand zu nehmen. Denn das Buch handelt von einer surrealen, von einer unfreiwilligen Quarantäne, in die eine namenlose, circa 40 Jahre alte Frau gerät. Auf der Almhütte von Bekannten, irgendwo in den österreichischen Alpen, ist sie gerade allein. Ihre Begleiter sind ins Dorf gefahren, als sich plötzlich eine durchsichtige, doch undurchlässige Wand um sie herum auftut, wie eine riesige Glaskuppel, nur halt nicht aus Glas, das könnte man zerbrechen. Doch gegen die Wand gibt es kein Mittel der Gewalt. Die Erzählerin ist gezwungen, die Grundfrage des Seins zu beantworten. Sie ist gezwungen, einen neuen Sinn für ein neues Leben zu finden oder wenigstens auf Zeit spielen, um genauer darüber nachdenken zu können. Zur Seite stehen ihr dabei keine Menschen, wohl aber Tiere. Ein Hund namens Lux, mehrere Katzen, eine weiße Krähe und eine Kuh, die auf den Namen Bella hört. Zuerst finden sich noch die üblichen Konservenvorräte in der Hütte, wie man sie für etwaige Katastrophenfälle anlegt. Auch ein Gewehr und einige Schachteln Patronen erweisen sich als nützlich. Aber bald muss die Frau lernen, neue Proviantquellen zu erschließen. Noch ist Sommer, noch ist Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, um den kommenden Winter vielleicht zu überleben. Wie so oft bei guter Literatur liegt die Spannung in der nüchternen und exakten Schilderung der Ereignisse, die für sich genommen gar nicht so spektakulär sein müssen. Man kann den Roman wohl am ehesten dem sogenannten magischen Realismus zuordnen und vielerlei psychologische Hypothesen aufstellen, inwieweit die Wand vielleicht sogar einem inneren Wunsch entspricht, auf sich selbst gestellt zu sein, der eigenen Urangst begegnend, sei es auch unter archaischen Bedingungen. Ich denke, dieser Text könnte manch einem, der jetzt zu Hause auf seinem Sofa sitzt, ein guter Trost sein. Er stellt die existenziellsten Fragen. Dürfen wir resignieren? Sollten wir es gar, um unsere Würde zu bewahren? Oder müssen wir das Unmögliche möglich machen und uns neu erfinden? Haben wir gar eine Verpflichtung dazu, weil es Lebewesen gibt und seien es auch nur Tiere, die unserer bedürfen? Das größte Problem der Einsamkeit ist selbstverständlich die Langeweile. Die Frau findet irgendwann ein leeres Heft und beginnt aufzuschreiben, was geschehen ist, obwohl sie daran zweifelt, dass irgendjemand es einst lesen wird. Wie zu jedem hervorragenden Buch gehört auch, dass gewisse Rätsel bleiben, die man sich nicht leicht erklären kann, als zum Beispiel nach fast 3 Jahren plötzlich ein anderer Mensch, ein Mann, in ihre Welt, ihre Kuppel eindringt und ohne ersichtlichen Grund 2 ihrer Lieblingstiere tötet, greift sie sofort zum Gewehr und erschießt ihn, ohne auch nur eine Sekunde zu bedenken, ob sich der Mann von den Tieren vielleicht angegriffen gefühlt haben mochte oder ob es sonst irgendetwas Entlastendes über ihn zu sagen gegeben hätte. Die Todesszene wurde von manchen Seiten als Kampfsignal gegen das Patriarchat gewertet, doch da bin ich mir nicht so sicher. Eins ist das Buch nämlich auch, absolut erotikfrei. Ob die Erzählerin den Eindringling überhaupt als Mann angesehen hat oder nur als zufällig männlichen Eindringling mit Waffe, weiß allein der Geier. Es ist ein Moment der komplett ausgeblendeten moralischen Reflexion, völlig archaisch, ebenso düster wie faszinierend. Man muss vielleicht annehmen, dass die Erzählerin sich längst damit abgefunden hat, allein, zumindest als einziger Mensch, in einer Welt zu leben, mit der sie sich zu arrangieren wusste. Dass sie die Zumutung der Kuppel als eine Art Exerzitium für sich angenommen hat, für ein neues Einssein mit der Natur, das ein Zweisein als unnatürlich empfände.
Manchmal verwirren sich meine Gedanken, und es ist, als fange der Wald an, in mir Wurzeln zu schlagen und mit meinem Hirn seine alten, ewigen Gedanken zu denken. Und der Wald will nicht, dass die Menschen zurückkommen. Damals, im zweiten Sommer, war es mit mir noch nicht so weit gekommen. Die Grenzen waren noch streng gezogen. Es fällt mir schwer, beim Schreiben mein früheres und mein neues Ich auseinanderzuhalten. Mein neues Ich, von dem ich nicht sicher bin, dass es nicht langsam von einem größeren Wir aufgesogen wird. Aber schon damals bahnte die Verwandlung sich an. Die Alm war schuld daran. Es war fast unmöglich, in der summenden Stille der Wiese unter dem großen Himmel ein einzelnes, abgesondertes Ich zu bleiben. Ein kleines, blindes, eigensinniges Leben, das ich nicht einfügen wollte in die große Gemeinschaft. Einmal war es mein ganzer Stolz gewesen, ein solches Leben zu sein. Aber auf der Alm schien es mir plötzlich sehr armselig und lächerlich, ein aufgeblasenes Nichts.
Der viel bekanntere Vorgängerroman, der Kulturgeschichte geschrieben hat, ist Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Dort aber sind die Bedingungen anders. Der einsame Gestrandete hat es meist mit genießbaren klimatischen Konditionen zu tun und nach einiger Zeit wird ihm ein Gefährte beigestellt in Form des jungen eingeborenen Freitag. Haushofers Roman geht sozusagen zwei Härtegrade weiter. Zu guter Letzt kann er gar als Beispiel dienen dafür, dass Literatur manchmal mehr Zeit hat, als man in dieser schnelllebigen Welt glauben möchte. So wurde das Buch nach über 50 Jahren entdeckt in einer Grabbelkiste von einer französischen Bloggerin in Frankreich 2019 zum unwahrscheinlichen Spätbestseller. Die Verfilmung von Julian Pölzler mit Martina Gedeck in der Hauptrolle kann als Beispiel für eine gelungene Adaption gelten. Doch die Tiefe und Wucht der Lektüre vermag er nicht zu ersetzen. Ich gehe soweit zu sagen, beziehungsweise zum ersten Mal die Werbeplattitüde zu verwenden, dass dies eines jener Bücher ist, nach dessen Lektüre man nicht mehr derselbe ist wie zuvor.
Helmut Krauser über eines der momentan relevantesten Bücher der Corona-Zeit, nämlich über Marlin Haushofers Die Wand. Der aktuelle Roman Krausers, Trennung, Verbrennungen, ist erschienen im Berlin Verlag.